Die nächste Runde UnternehmerInnen der Zukunft steht an und heute gibt's wirklich eine ganz besondere Geschichte, die in Südafrika ihren Anfang genommen hat, wo nämlich der Stefan von Sonnenglas eigentlich Urlaub gemacht hat, während er noch ein anderes sehr erfolgreiches Startup geführt hat. Und diese Stromausfälle haben ihn dann inspiriert, ein solarbetriebenes Licht, eine solarbetriebene Lampe aufzubauen unter der Marke Sonnenglas, die heute weltweit verkauft wird, die gleichzeitig Arbeitsplätze schafft in Südafrika. Stefan macht das mit ganz viel Überzeugung und auch Befriedigung, die ihm diese Arbeit bringt. Eine total inspirierende Geschichte. Auf jeden Fall direkt reinhören. Los geht's in die nächste Folge mit Stefan von sonnenglas.net.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ich war komplett neu im E-Commerce. Ich meine, ich hatte total viel Erfahrung, natürlich mit einem Digital-Startup, Abo-Alarm und so. Aber E-Commerce war für mich eigentlich komplett neu. Und ich kannte das eigentlich nur so von mir selber als Konsument. Ich wusste aber, da gibt's ja Amazon und da gibt's ja den Marketplace, wo man verkaufen kann. Und so war das für uns halt super, super easy, uns da auf die Amazon-Infrastruktur draufzusetzen. Und wir haben also quasi direkt als Direct-to-Consumer-Brand über FBA begonnen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Stefan.
Moin Jan.
Du bist ja schon fast ein Urgestein der deutschen Digitalszene. Wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den ich vom Fahrradfahren kenne, von unserer Initiative Tech Bikers und der mal dein Mitgründer war, nämlich Bernd Storm. Einige kennen ihn vielleicht auch als einer der Köpfe hinter der Bits and Pretzels. Ihr habt aber was anderes zusammen gemacht.
Richtig, genau. Ich habe Bernd tatsächlich kennengelernt auf einer Konferenz im Idea Lab. Damals war ich noch Student, tatsächlich im ersten Semester. Und Bernd hatte damals vergessen, seine Bahncard zu kündigen und hat sich extrem drüber geärgert. Und wir haben überlegt, kann man nicht aus diesem Problem irgendwie ein Startup machen? Das muss man doch irgendwie lösen. Und dann haben wir tatsächlich Abo-Alarm gegründet. Und Abo-Alarm kennt vielleicht der ein oder andere, ist ein Kündigungsservice geworden, der Verbrauchern in Deutschland geholfen hat, zu erkennen, welche Abos sie haben und die Kündigung total vereinfacht hat. Genau, und das haben wir beide gegründet, tatsächlich gebootstrapped. Und genau, so kenne ich den Bernd.
Und irgendwann ja auch einen schönen Exit damit gemacht an ProSiebenSat.1.
Richtig, genau. Wir haben 2017 war das, oder 2018 haben wir genau Abo-Alarm dann an ProSiebenSat.1 verkauft. Richtig, und Bernd hat dann Bits and Pretzels gemacht und ich Sonnenglas. Und beide Projekte entstanden schon parallel zu Abo-Alarm. So war das okay. Für uns ein guter Übergang, ja.
Okay, also die Bits and Pretzels kennen wahrscheinlich viele als Startup-Konferenz. Sonnenglas kennen vielleicht noch nicht ganz so viele Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Erzähl mal, was ist der Kern eures Geschäfts?
Genau, also der Kern ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Idee. Und zwar machen wir eine solarbetriebene Laterne. Und das Besondere daran ist, dass dieses Produkt eigentlich in Südafrika entstanden ist und wir es dort auch noch heute produzieren. Denn wie viele wissen, in Südafrika oder in Afrika generell gibt es kein stabiles Stromnetz. Jeden Tag fällt der Strom aus. Und in Südafrika ist unser Produkt, das Sonnenglas, tatsächlich eine Alternative für Kerzen, für Paraffinlampen, Kerosinlampen, um wirklich quasi Licht zu haben. Das habe ich 2013 gestartet, als ich eigentlich ja mal auf einer Reise war in Südafrika und das dort kennengelernt habe.
Warum ist das eigentlich so, dass in Südafrika, also ich habe es selber auch erlebt, ich habe da mal 3 Monate gelebt, so diese Instabilität des Stromnetzes, warum ist das so?
Ja, es ist das Stromnetz in Südafrika ist einfach eine sehr marode Infrastruktur. Es funktioniert einfach nicht und die Stromausfälle ist ja nicht so, dass da irgendwas zusammenbricht, sondern dass die Kapazität einfach nicht vorhanden ist und die sind geplant. Also da gibt's wirklich dann auch ein Schedule und man kann genau sehen, heute ist jetzt von 14 irgendwie 16 Uhr der Strom weg. Also es ist einfach nicht die notwendige Kapazität da. Man hat nicht genug vorgeplant, es ist mismanaged worden. Und so ist einfach nicht die Infrastruktur vorhanden. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es ein ganz großer Teil der Bevölkerung gibt, die einfach in Gegenden lebt, wo es überhaupt gar kein Stromnetz gibt. Das ist natürlich auch einer unserer wichtigen Märkte und unser Ziel, dorthin quasi Licht zu bringen, wo Menschen einfach gar keinen Zugang zu Elektrizität überhaupt haben.
Ja, also kann ich bestätigen, ich habe die 3 Monate, die ich da war, in einem Township gearbeitet und das sind dann ja genau die Orte, wo das dann zu einem großen Problem führt. Du warst da auf Reisen und hast dich mal geärgert, wenn der Strom weg war ist es dann zu dieser Idee gekommen, auf einmal solarbetriebene Lampen zu produzieren?
Richtig, genau. Also ich habe eigentlich digitale Medien studiert und habe mich dort auf Cinematography fokussiert. Ich wollte eigentlich immer Filme machen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ich bin 2013, tatsächlich hatte ich mein Studium abgeschlossen, Abo-Alarm lief und ich habe zum ersten Mal mein eigenes Geld verdient und wollte dann auch mal eine längere Reise machen und dachte, ich möchte mal weit weg, aber in derselben Zeitzone bleiben, sodass ich immer noch gut mit unserem Team bei Aboland zusammenarbeiten kann. Und Kapstadt war da eigentlich die offensichtliche Lösung. Es ist super, super weit weg, aber immer noch in der gleichen Zeitzone wie Deutschland, zumindest 6 Monate im Jahr. Und auch beim Rest ist dann der Unterschied nur 1 Stunde. Und dann bin ich nach Kapstadt, habe mich direkt ein bisschen in das Land eigentlich verliebt. Ist ja, ich meine, viele, die da waren, kennen es wahrscheinlich. Südafrika ist eins der am meisten wiederbereistesten Länder der Welt. Also wenn jemand, der einmal dort war, kommt auch nochmal ein zweites, drittes, viertes Mal. Aber gleichzeitig habe ich auch zum ersten Mal erlebt in meinem Leben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man halt Strom hat. Ich glaube, in meinem Leben war mir noch nie zuvor der Strom ausgefallen. Vielleicht mal für ein paar Minuten, 2 Minuten. Aber dort war es halt wirklich so. Und es war vor 10 Jahren oder 11 Jahren inzwischen auch die Zeit, wo dieses sogenannte Load Shedding, also diese kontrollierten Stromausfälle, wieder richtig, richtig stark wurde. Also 4, 5, 6 Stunden jeden Tag.
Okay, und dann hast du festgestellt, naja, wenn der Strom mal wieder weg ist, greifen am Ende alle irgendwie zur Kerze. Und du hast gedacht, mit deinem digitalen Medien-Background, das geht auch moderner.
Es war ein bisschen anders und zwar tatsächlich habe ich das Produkt nicht erfunden, sondern das war eigentlich eine Art improvisierte Initiative, denn das Produkt entsteht aus einem Einmachglas. Ihr könnt es euch vorstellen, das ist ein Einmachglas mit einer Solarzelle drauf und die wird quasi zur Lampe. Und es ist so, was ich dort kennengelernt habe, so aus der Not eine Tugend zu machen und etwas zu improvisieren, fand ich extrem inspirierend, super cool. Und ich hatte eines der ersten Produkte gesehen, das von einem lokalen Glashersteller initiiert war, auch so ein bisschen als Marketing-Tool, als eine nachhaltige Lampe. Und eigentlich wollte ich zuerst nur eins für mich selber kaufen. Und ich habe gar nicht realisiert, was das da eigentlich genauso mit sich zu tun hat. Und als ich das Produkt dann sah, hat mich das total erstens fasziniert. Und zweitens habe ich aber auch direkt erkannt, oh, was könnte man da besser machen? Ich war immer total technikaffin, designaffin, habe mich schon immer so ein bisschen mit Hardware auseinandergesetzt und habe da drin sofort eigentlich ein Potenzial gesehen. Habe dann Kontakt aufgenommen mit dem Hersteller. Und großer Zufall war, dass damals die Kontaktperson, die ich angesprochen habe, die war ebenfalls nebenberuflich Fotograf und es war der President der National Photography Association in Südafrika, der hat dann gesagt, hey, super cool, komm doch nach Johannesburg. Und ich habe mich dann tatsächlich, ich glaube 2 Tage später ins Flugzeug gesetzt, bin nach Johannesburg geflogen, wir haben uns ausgetauscht und ich habe gesagt, hey, ich glaube, ich kann euch helfen und ich finde es so ein super Produkt und ich glaube, wir müssen das auch woanders in die Welt bringen.
Okay. Und dann habt ihr entschieden, das gemeinsam zu machen? Also ist das jetzt ein Joint Venture mit dem Kollegen aus Südafrika?
Genau, inzwischen machen wir das komplett alleine. Wir haben dann eine eigene Factory und so gegründet, weil der Glashersteller hat es nicht so wirklich als permanentes Projekt gesehen, sondern es war eigentlich so eine spontane Notlösung, würde ich mal sagen. Und der Glashersteller ist darauf spezialisiert, Millionen von Bierflaschen jeden Tag herzustellen. Da war gar kein Platz oder eine Expertise, um irgendwie ein Hardware-Produkt herzustellen. Das heißt, wir haben das Projekt dann übernommen. Ich kam damit dazu, direkt mit dieser Idee, quasi daraus ein Fairtrade-Projekt zu machen, weil ich direkt überlegt habe, ja, was kann man damit denn mit der Herstellung auch was Gutes tun? Wie kann man das damit verbinden? Und so haben wir quasi ein Fairtrade-Projekt gestartet, eine eigene Fabrik gestartet. Und genau, so ging das Ganze los und haben dann auch mit dem Export angefangen nach Deutschland.
Okay, also man muss sich das vorstellen, so ein bisschen ist das wie so ein Wegglas oder Einmachglas. Da ist ein ganz normaler Schraubdeckel obendrauf und da ist eingebaut dann eine kleine Solarzelle und die betreibt eine Glühbirne. Habe ich das richtig gesagt?
Richtig, fast, genau. Es ist keine Glühbirne, sondern eine LED. Und am Anfang war es tatsächlich wirklich so. Da hat das Einmachglas wirklich als Gehäuse für dieses Produkt gedient. Und es war wirklich ein Solarpanel da reingelegt und da war ein Akku dran geklebt. Und da war ein kleines eine Leiterplatte, ein PCB und da waren LEDs drauf. Genau. Heute sieht das Produkt von außen immer noch genauso aus, ist aber wesentlich komplexer und sophisticated geworden. Also wir haben jetzt ein super hochtechnologiertes technologisiertes Solarmodul in dem Produkt sitzen. Es leuchtet mit über 100 Lumen. Es hat eine der welteffizientesten Solarpanels drin, hat einen USB-C-Anschluss. Genau, also es ist ein richtiges Hightech-Produkt inzwischen.
Okay, und das habt ihr dann gemeinsam da die Fertigung für aufgebaut? Du hast gesagt, die findet immer noch in Südafrika statt.
Richtig.
Und wo habt ihr dann angefangen, das zu vertreiben? Tatsächlich auch erstmal in Südafrika, wo das Problem ja so offensichtlich ist, oder direkt in der ich sag mal, westlichen oder europäischen Welt, wo das Problem vom Stromausfall ja nicht so groß ist, sondern wo ich mir vorstellen könnte, dass es eher so ein bisschen ein Lifestyle-Design-Objekt ist?
Richtig, genau. Also wir hatten dann die Fabrik in Südafrika und die Kooperation war dann so, dass der Glashersteller quasi den Vertrieb in Südafrika gemacht hat. Die haben dann nämlich so Outlets, wo man auch Produkte und so kaufen kann. Darüber lief dann der Vertrieb und wir haben uns quasi um den Export gekümmert. Und ich war komplett neu im E-Commerce. Ich meine, ich hatte total viel Erfahrung, natürlich mit einem Digital Startup, Abo-Alarm und so. Aber E-Commerce war für mich eigentlich komplett neu. Und ich kannte das eigentlich nur so von mir selber als Konsument. Ich wusste aber, da gibt's ja Amazon und da gibt's ja den Marketplace, wo man verkaufen kann. Und so haben wir tatsächlich 2013, ich glaube im Februar war's, das Produkt auf Amazon gelistet. Wir haben eine Website gebaut in Deutschland und haben dort dann tatsächlich angefangen, über Friends, Family, Vorbestellungen anzunehmen. Wir haben fast so ein bisschen, damals gab es Kickstarter noch nicht, aber so ein bisschen ähnlich war das. Wir haben eine Website gebaut, die hatte genau eine Landingpage. Wir haben die Story des Produkts erzählt, was kann das Produkt, haben das an Freunde geschickt, Familie und die konnten das dann quasi vorbestellen. Und ein paar Wochen später haben wir dann die ersten auf Amazon gelauncht. Wir hatten ja kein Lager, gar nichts. Und so war das für uns halt super, super easy, uns da auf die Amazon-Infrastruktur draufzusetzen. Und wir haben also quasi direkt als Direct-to-Consumer-Brand über FBA begonnen.
Okay, und das Wissen dafür, weil du ja sagtest, dein Background war eigentlich ein anderer, hast du dir dann so ein bisschen zusammen gegoogelt und ge-YouTubed oder hast du dir da noch Support geholt von irgendwo?
Komplett zusammen gegoogelt. Ich glaube damals, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt so viel auf YouTube schon gab und so. Es war damals ja auch alles recht viel einfacher. Also eigentlich musste man wissen, dass halt FBA existiert, dass diese Option gibt und das haben wir dann halt gemacht. Und dann einfach schrittweise da sich reingefuchst und das halt so umgesetzt.
Und wie, also für so ein Produkt, das es so jetzt ja noch nicht gab, wo vielleicht auch gar keiner groß nachsucht, wie schnell kann das dann groß werden?
Ich glaube, da hatten wir sehr viel Glück. Ich denke, wir haben von Anfang an, also Solarlampen gab es ja en masse. Und auch damals schon gab es natürlich die Billiglampen aus dem Baumarkt etc. Das heißt, wir wussten von Anfang an, wir müssen das irgendwie anders machen. Und erstens war das Produkt natürlich erstmal ganz anders. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir ein Produkt herstellen, das ein gewissen ästhetischen Appeal hat, also es sieht schön aus, es ist nachhaltig und dann ist natürlich das Allerwichtigste, dass es eben nicht aus China kommt, sondern in Südafrika quasi von Hand hergestellt wird und das haben wir von Anfang an in den Vordergrund gestellt und ich denke, dass sich daraus ein sehr großer Word-of-Mouth-Effekt entwickelt hat. Die Leute haben das gekauft, waren eine der Ersten und haben erzählt, wow, schau mal, ich habe hier eine Lampe gekauft, das ist erstens super innovativ, nachhaltig und cool. Und gleichzeitig unterstützt auch noch Menschen in Afrika. Und es ist einfach so eine runde Geschichte gewesen. Und es ist heute noch dass sich das so einfach weiter verbreitet hat.
Okay.
Und wir haben relativ schnell schon, wir haben kein Marketing gemacht, wir haben schon nach 2-3 Monaten haben wir tatsächlich schon hunderte von Units im Monat über Amazon verkauft. Das ging relativ schnell.
Und das war damals aber in Anführungsstrichen nur in Deutschland? Oder
das war nur in Deutschland.
Wie schnell habt ihr gesagt, wir bringen das auch auf internationale Marktplätze?
Wir waren die ersten 2 Jahre nur in Deutschland und haben dann, wann war das, als Pan-EU eingeführt wurde, sind wir dann natürlich zwangsläufig ins europäische Ausland gegangen. Dann sind wir 2015, haben wir auch schon in den USA gestartet. Das war aber ein bisschen zu früh für uns. Da haben wir uns ein bisschen verzettelt. Das war so ein bisschen ein Learning. Wir haben so gedacht, ja, weil das Produkt jetzt in Deutschland so bekannt ist und beliebt ist, und dann muss man nur das Listing aktivieren und die Ware nach USA schicken und dann geht es dort genauso los. Das war so ein bisschen ein Fehler.
Aber erzähl mal was, weil das Thema USA in diesem Podcast immer wieder so ein Thema ist,
wo
alle irgendwie viel versuchen und ja auch so viel Potenzial ist. Was habt ihr übersehen? Was habt ihr falsch gemacht? Was würdest du heute sagen, hätten wir damals anders machen können?
Also ich denke, obwohl es E-Commerce ist, darf man USA nicht irgendwie als sowas sehen, als einen Markt wie Deutschland. Die USA ist so divers, es ist einfach so groß. Ich denke, man muss sich trotzdem irgendwie auf eine gewisse Region fokussieren. Ich denke, man braucht auf jeden Fall Leute vor Ort. Man muss auch natürlich versuchen, vielleicht eine Strategie zu finden, die für das Produkt funktioniert. Vielleicht ist es nicht unbedingt nur Amazon und nur E-Commerce. Ich glaube zum Beispiel auch, dass unser Erfolg in Deutschland auch daran lag, dass das Produkt tatsächlich in Läden stand. Und das eine befördert quasi das andere. Und dann zu glauben, dass wir das in USA listen und dann geht ganz von alleine die Sales los, und weil die USA irgendwie vom Amazon dort irgendwie 5-mal größer ist, dann wird man schon irgendwie dabei was rumkommen. Das ist so ein bisschen ein Trugschluss. Ich war damals auch dann 3 Monate selbst in USA und dann ging das eigentlich ganz gut los. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich gehen, jetzt wird das so anlaufen. Aber als ich dann selbst wieder weg war, hat es dann wieder nicht so gut funktioniert. Und den Versuch haben wir dann auch wieder eingestellt, weil wir sind dann in eine Phase gekommen, wo das Produkt wirklich in Europa explodiert ist und wir hatten jahrelang eigentlich damit zu kämpfen, mit der Produktion hinterherzukommen. Wir haben dann absichtlich gesagt, okay, USA machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir versuchen, ja, die Produktion wachsen zu lassen, uns zu stabilisieren und den Markt zu bedienen, wo wir schon erfolgreich sind.
Okay, also das ist dann Pan-EU mit Amazon. Was sind denn noch andere Vertriebskanäle? Also gibt es einen eigenen Webshop? Seid ihr auf anderen Marktplätzen unterwegs? Und wenn ja, welche?
Genau, also wir haben unseren eigenen Webshop, sonnenglas.net. Das ist auch ein super, super wichtiger Kanal für uns, über den wir recht gut und viel verkaufen. Ist natürlich immer super als Direct-to-Consumer-Brand und wichtig, einen eigenen Webshop zu haben. Dann sind wir noch auf Avocado Store, was ein ganz guter Marktplatz für uns ist. Wir sind bei Otto seit kurzem, haben wir das jetzt mal ausprobiert. Und das war es eigentlich schon, genau. Mhm.
Das heißt, ihr seht euch schon, höre ich jetzt so raus, die Positionierung ist nachhaltiges Designobjekt und nicht so das, ich sag mal, das eher funktional, outdoor, nimmst es mit auf das Floß, das Schiff, zum Zelten, wo auch immer man vielleicht keinen Strom hat, dann würde man ja sagen, das muss eigentlich viel eher bei, man müsste es bei Bergzeit, Globetrotter oder irgendwo verkaufen.
Genau, da wollen wir jetzt hin, also historisch ist vollkommen recht. Seither war unser Produkt eher ein nachhaltiges Designobjekt, eher vielleicht dekorativ eingesetzt, auch ein super toller Geschenkartikel, auch eher so für Home and Living, super toll für den Garten, für die Terrasse etc. Durch unsere Weiterentwicklung haben wir das Produkt aber immer, immer funktionaler gemacht, und heute ist dieses Solarmodul, was im Glas sitzt, funktioniert auch ohne das Glas und ist quasi eine super schlanke Taschenlampe, solarbetrieben, die in die Hosentasche passt. Und die eignet sich tatsächlich jetzt richtig, richtig gut, auch als Outdoor-Artikel.
Das heißt, ihr seid jetzt auch nicht mehr eine One-SKU-Company, sondern euer Produktportfolio hat sich erweitert auf wie viele unterschiedliche Produkte heute? Weil auch Lampen kann es ja in groß, klein, unterschiedlichen Farben, Formen geben.
Richtig, es ist ein super guter Punkt. Wir waren 10 Jahre waren wir eine Brand und eine Marke und eine Firma, die genau eine einzige SKU hatte. Ich glaube, das ist schon außergewöhnlich. Wir haben aber immer gesagt, wir machen wenig, aber für das, was wir machen, machen wir richtig, richtig gut. Ich glaube, niemand hat so viel Energie und Engineering in quasi eine kleine Solarlampe gesteckt wie wir. Und das hat uns jetzt quasi die Basis geschaffen, das auch in andere Produkte zu bringen. Und Stand heute haben wir 4 Asens. Wir haben dann mal eine kleine Version rausgebracht, das Sonnenglas Mini. Und wir bringen jetzt diesen Sommer 2 Erweiterungsartikel. Und das eine ist, das nennen wir Adventure Mount. Das ist so ein kleines Snap-on-Casing, was du auf das Solarmodul draufklippst. Und damit hast du 5 Befestigungsmöglichkeiten, wo das Solarmodul wirklich du am Zelt an die Decke hängen kannst, magnetisch befestigen kannst, bis hin sogar als Kopfleuchte verwenden kannst. Also wirklich ein Outdoor-Artikel.
Wie viel von dem, was du so beschreibst und was ihr da als Produkt habt, ist die Wertschöpfung da so hoch, dass man das patentieren kann?
Mhm, ja, also wir haben tatsächlich inzwischen einige natürlich Designpatente und genau andere Schutzrechte.
Und ja, wir trotzdem hat man jetzt, da hat man jetzt das Gefühl, also ich bin technisch nicht so begabt, aber ja. Ich hätte das Gefühl, meine Freunde, die irgendwie Mechatroniker oder Elektrotechniker sind, wenn ich denen die Aufgabe geben würde, bau das mal nach, wahrscheinlich würden sie in der Woche kommen und sagen, hier ist es, was dafür spricht, dass ich mir vorstellen könnte, der ein oder andere hat schon versucht, euer Produkt auch zu kopieren.
Wir haben ganz viele Nachahmer, natürlich. Und natürlich ist es relativ einfach, eine LED mit einem Solarpanel zu betreiben. Aber das besonders effizient zu tun, das ist natürlich nicht so einfach. Das auch natürlich mit den richtigen Materialien zu tun und das natürlich dann auch noch irgendwie am Ende günstig zu machen, das ist schon eine Herausforderung. Also wir haben zum Beispiel eine der effizientesten Solarzellen im Produkt. Wir haben eine Mikrocontroller-gesteuerte Elektronik, die halt wirklich aus dieser kleinen Fläche das Maximum herausholt. Und da steckt natürlich das ganze Engineering bei uns drin.
Was kostet so ein Produkt dann?
Genau, also unsere große Lampe kostet 40 Euro in Deutschland, 39,90. Das kleine kostet 34,90. Und unser Modell ist so, dass in Südafrika wäre das natürlich viel zu teuer. In Südafrika verkaufen wir die Produkte quasi ohne Profitabsicht Gedanken. Und zweitens unterscheidet sich's technisch leicht. Denn in Südafrika haben wir den Vorteil, dass dort die Sonne so gut scheint wie sonst nirgendwo. Was in Deutschland ja leider nicht so oft der Fall ist. Und deshalb brauchen wir dort zum Beispiel nicht so einen großen Akku oder die ganz effizientesten Zellen und auch keinen USB-C-Anschluss. Und so können wir es dort vor Ort affordable machen für die Bevölkerung. Das ist so unser Geschäftsmodell.
Okay. Du hast gesagt, ihr habt am Anfang eigentlich überhaupt kein Marketing im Sinne von Advertising gemacht. Ich vermute, das hat sich heute geändert. Ja. Davon gehe ich aus. Ich würde aber auch vermuten, dass für euch so das ganze Storytelling rund um die Marke und die Idee und wir fertigen eben bewusst in Südafrika und das Ganze hat irgendwie auch einen Course dahinter, dass das schon zentrale Bausteine eurer Marke und damit auch eures Erfolgs sind. Wie gut gelingt es euch denn, diese Geschichten in so einem E-Commerce-Umfeld zu erzählen?
Ja, gute Frage. Also du hast vollkommen recht. Ich denke, unser wichtigstes Marketing-Tool ist tatsächlich unsere Geschichte, also eine authentische Geschichte zu erzählen. Bei uns ist ja nicht so, dass wir irgendwie ein Produkt haben, das irgendwo anonym irgendwo hergestellt wird und da müssen wir jetzt irgendwie künstlich irgendwie Marketing drüber stülpen, sondern wir können ganz authentisch unsere Geschichte erzählen und ich denke, dass sich das beim Konsumenten, beim Käufer auch widerspiegelt und ankommt. Und wie du sagst, ist natürlich dann die Challenge, wie bringe ich das rüber? Deshalb ist natürlich unsere eigene Website super wichtig. Wenn es zu Marketplaces kommt, ist es natürlich schon ein Stück weit schwieriger. Aber auch dort gibt es natürlich Möglichkeiten, die Geschichte rüberzubringen. Also Amazon gibt es A-Plus-Content. Man kann Videos einbinden inzwischen. Wir haben durch unsere Geschichte auch natürlich Möglichkeiten bekommen, dass wir medial erwähnt worden sind. Bei uns war 2018 war Galileo vor Ort bei uns, haben gedreht. Im Februar diesen Jahres war RTL vor Ort, hat gedreht. Also wir profitieren natürlich schon davon, dass wir diese Geschichte haben. Das geht natürlich auch über ins Verpackungsdesign, was bei uns sehr wichtig ist. Also bei unserem Produkt liegt natürlich eine Broschüre dabei, die unsere Geschichte erzählt. Wir versuchen da alles, was möglich ist, irgendwie die Geschichte auch emotional zu erzählen und halt nicht nur einfach ein Technikprodukt zu verkaufen.
Wie wichtig ist denn dann auch für die Glaubwürdigkeit von so einer Marke und eurer Geschichte auch die entsprechenden Zertifizierungen oder Siegel, die es da gibt, zu haben?
Das ist natürlich super, super wichtig. Bei uns ist es so, wir sind Fairtrade zertifiziert. Das heißt, wir haben regelmäßig Audits von Drittparteien. Wir sind dadurch in Deutschland zum Beispiel anerkannter Lieferant des Weltladendachverbands, was übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger und toller Vertriebskanal ist. Wir sind in Deutschland fast in jedem Weltladen vertreten und sind dort eigentlich zu einem der Bestseller geworden, weil wir ein bisschen in diesen, aus meinem Gefühl, in diesen Weltladenmarkt mit einem innovativen Produkt reingegangen sind und so auch helfen, dass auch eine jüngere Kundschaft auch mal wieder in den Weltladen geht.
Okay.
Das ist ganz cool.
Der Unterschied zwischen einem Weltladen auf der einen Seite und dann dem Weltunternehmen Amazon auf der anderen könnte jetzt ja, was so die Ausrichtung und Anmutung angeht, nicht viel größer sein.
Könnte nicht größer sein. Dieses Spannungsverhältnis, ich glaube, in dem bewegen wir uns überall. Auch das ist ja das Gleiche. Ich meine, wir haben zum einen Produkt in Südafrika, wir haben das in Deutschland, wir haben den Weltladen mit dem Amazon. Das ist wirklich ein krasses Spannungsverhältnis.
Ja, ja, genau. Aber wie gut passt denn dann ein Produkt wie eures, das eben so positioniert ist, wie es ist mit seiner ganzen Geschichte, zu einem Unternehmen wie Amazon, wo ja es ja immer wieder auch Diskussionen gibt, wie nachhaltig kann denn E-Commerce und ein Unternehmen, mit das natürlich auch viel Retouren verursacht und sehr viele Pakete durch die Gegend schickt, wie nachhaltig kann das eigentlich sein? Also mal so ein bisschen ketzerisch gefragt, mit eurer Geschichte kann, darf, sollte man in so ein Umfeld gehen?
Genau, also meine Meinung ist, wir wollen natürlich als Unternehmen erfolgreich sein. Wir möchten unsere Produkte verkaufen und es ist nun mal ein Fakt, dass der E-Commerce existiert. Ich denke, es ist auch gut, dass der existiert. Es ist ein Fakt, dass Amazon existiert und dass natürlich die Menschen bei Amazon Produkte kaufen und finden. Ich finde es deshalb richtig spannend und gut, dass wir als nachhaltige Marke und Fairtrade-Unternehmen zeigen können, dass wir trotz unseres Herstellungshintergrunds, Fairtrade, Handmade, vielleicht ein bisschen teurer als andere, trotzdem auf so einem Marktplatz weltweit erfolgreich sein können. Weil damit können wir beweisen, dass es funktioniert und vielleicht auch andere Unternehmen dazu inspirieren, dass es nicht immer nur darum gehen muss, dass irgendwie alles möglichst durchoptimiert ist, möglichst günstig ist. Und das höre ich ja ganz oft, dass irgendwie Firmen sagen, ja, nee, wir müssen ja dort produzieren und es geht ja nicht anders, weil der Wettbewerb ist ja so groß. Ich finde es richtig gut deshalb. Ich finde es auch schön, dass vielleicht jemand, der jetzt mit dem fairen Handel noch gar nichts zu tun hat, ein Kunde, der dem Fairtrade gar kein Begriff ist, der aber dieses Produkt bei Amazon sieht, vielleicht kauft, mit dem fairen Handel in Berührung kommt. Von daher denke ich, dass das sich gar nicht unbedingt beißt.
Okay. Ich glaube, wir haben hier schon eine Reihe von Unternehmer und UnternehmerInnen gehabt, die Produkte in Asien produzieren oder beschaffen. Wir haben einige gehabt, die gesagt haben, das machen wir ganz bewusst nicht. Wir produzieren in Deutschland. Südafrika hatten wir jetzt bisher tatsächlich noch nicht, aber ich glaube, es spricht ganz viel dafür, zumindest so aus meiner Erfahrung in dem Land. Wir haben da eine ganz hohe Arbeitslosigkeit. Erstmal gibt es da viele Menschen, die man eigentlich für sich gewinnen könnte. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die total motiviert sind, auch Dinge zu machen, denen halt häufig da ein bisschen die Möglichkeiten fehlen, aber die ganz viel eigentlich Energie und Wille mitbringen. Und wenn man jetzt mal von geplanten Stromausfällen absieht, was sicherlich für eine Produktion nicht so hilfreich ist, aber wie erlebst du sonst so die Produktionsbedingungen da in Südafrika? Also könnte das vielleicht auch ein guter Ort sein für ganz viele andere E-Commerce-Unternehmer?
Das ist eine sehr gute Frage. Bin mir nicht so ganz sicher. Südafrika ist natürlich auch super weit weg und die Challenges, die man hat, die sind natürlich schon immens. Also sind nicht nur die Stromausfälle, es sind dann auch irgendwie, dass der Hafen streikt und dass irgendwie, man kämpft schon sehr damit, dass die Basic Infrastructure quasi funktioniert. Für uns macht es natürlich total Sinn, denn das Produkt ist erstens in Südafrika entstanden und hat in Afrika auch seinen größten Nutzen. Deshalb ist es für uns gar keine Frage. Wir möchten auf jeden Fall in Südafrika produzieren. Auf menschlicher Ebene würde ich aber natürlich sagen, ja, Südafrika ist ein ganz toller und Standort, denn man muss sich vorstellen, also gerade in der Region, wo wir jetzt unsere Fabrik haben, hat die höchste Jugendarbeitslosigkeit auf der ganzen Welt. Es sind knapp 70% der Menschen, glaube ich, zwischen 18 und 26 sind arbeitslos. Gleichzeitig sind aber natürlich alle total motiviert, was zu machen. Und diesen Impact, den man haben kann und auch diese, vor Ort einfach was zu machen, das ist einfach wirklich unglaublich und auch total bereichernd und einfach schön. Das ist auch das, was mich persönlich so motiviert, einfach Menschen eine Möglichkeit zu geben und dann zu sehen, wie die sich weiterentwickeln, wie Menschen aufblühen, weil sie plötzlich eine Arbeit haben, ein geregeltes Einkommen haben. Das ist einfach, ja, super.
Wie schön, wenn man sowas sagen kann. Es gibt ja fast kein besseres Schlusswort. Aber ich finde es wirklich berührend und schön, wenn man für sich so feststellen kann, ich habe hier ein Geschäft aufgebaut, das nicht nur ökonomisch erfolgreich ist und gut wächst, sondern das einen auch so erfüllt, wie du es gesagt hast, und das ja offensichtlich irgendwie seinen Markt findet und was Gutes tut. Deswegen eine super Geschichte und vielen Dank, dass du die hier geteilt hast.
Sehr gern, hat mich gefreut, genau. Ja, ich glaube, man kann über Probleme immer sehr gut hinwegsehen oder die akzeptieren, wenn etwas sinnhaftig ist. Wenn was Sinn macht und Spaß macht, dann kann man alle Probleme irgendwie überwinden, ja.
Das macht Mut, da kann ich gar nicht mehr so viel on top zu sagen, außer wenn ihr mehr von diesen Geschichten hören wollt, dann abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt, lasst ein Like da, ein Sternchen, wie auch immer es auf den einzelnen Plattformen funktioniert. Und wenn ihr noch mehr Geschichten wie diese oder auch mehr Background zu Stefan und Sonnenglas bekommen wollt, dann findet ihr das unter amazon.de/podcast. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin schöne Grüße an dich, Stefan. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gern.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.